Okay, wir können beginnen. Der nächste Vortrag hat das Thema Haustechnik mit Raspberry Pi Steuern von Holm Seifert. Viel Vergnügen.
Gut, fangen wir kurz an. Ich habe mir eine kurze Gliederung da vorneweg nochmal gegeben. Als erstes mal kurz was zur Motivation. Wie kommt man auf solche dummen Gedanken, eine Haustechniksteuerung damit zu bauen? Es gibt ja eigentlich genügend professionelle Geräte, die man einfach dafür nutzen könnte. Anlagengebiete, Anwendungsgebiete, was kann man dort im Grunde vernünftig damit steuern? Sicherheitsfunktion, sollte man einen Satz drüber verlieren. Grundlagenregler will ich eigentlich hier dann nur mal kurz streifen, weil das ist ein langwieriges Gebiet, wo man sich dann austummeln kann, aber letztendlich zur Steuerung irgendwo immer wieder mitgebracht wird. Sensoren, Aktoren, Module, einfach mal vorstellen, was gibt es in der Hardware so, was ist brauchbar, was sollte man irgendwo mit den Finger davon lassen. Mal auch den Vergleich zu professionellen Systemen herstellen, im Grunde inwieweit, ich sag mal, kann man den Raspberry Pi mit professionellen Systemen vergleichen, Einordnung des Systems, was für eine Leistung bringt es, was letztendlich für Feature kann man damit realisieren. Anlagenbeispiel, ich hatte im Grunde ein Anlagenbeispiel dazu mal, im Grunde, wo ich das letztendlich selber umgesetzt habe. Da mal im Grunde, ich sag mal, letztendlich vom Hydraulikschaltplan ausgehend über einen elektrischen Schaltplan, wie baut man sowas vernünftig auf. Softwareumsetzung, da würde ich dann im Grunde mal die grundlegenden Sachen dort letztendlich ein bisschen darstellen wollen. Eigentlich dann weniger in die Skripte selber gehen, dass die ganze Umsetzung ist über Python gemacht. Die einzelnen Skripte möchte ich dann jetzt nicht einzeln, wer da Interesse hat, kann man dann sicherlich nochmal drauf eingehen. Und Demonstration im Grunde, ich habe hier mal ein bisschen was aufgebaut dazu, wie wir das entsprechend umsetzen und ein entsprechendes Live-Monitoring mal auf eine bestehende Anlage zu gehen. Motivation, das ist eigentlich, steht wenig da, aber man kann eine ganze Menge dazu sagen. Kosten, der Ursprung letztendlich, wie bin ich dazu gekommen, im Grunde sowas zu bauen. Jetzt muss ich gucken, wo mein Schrott liegt. Hier. Historie war im Grunde letztendlich Heizung umgebaut. Fußbodenheizung eingebaut. Ich habe zu Hause im Grunde ein Stufchen Kessel, Gaskessel, Brennersteuerung, der im Grunde, ich sag mal, immer schön hochfährt. Dann lässt das abkühlen, fährt wieder runter, fährt wieder an. Man hat das regelmäßige Geknacker der Rohre. Das wollte man irgendwann nicht mehr haben. Also hat man gesagt, gut, Mischerregler dazwischen, los geht's. So, Mischer einzubauen ist nicht unbedingt das Problem, aber eine Steuerung, die dann autark von der eigentlichen Kesselsteuerung arbeitet, weil das Tauschen der Kesselsteuerung, ich sag mal, sehr, sehr aufwendig ist und dann auch, ich sag mal, kostenmäßig. Damals war es im Grunde in Größenordnung so 1.500 Euro, wo das im Grunde zu Buche geschlagen hätte. Wollte man sich einfach sparen. Was habe ich hergenommen? Dank Freifunk in Weimar ein Router. Mal gucken, wo der restliche Schrott hier liegt. Bisschen was, ein OneWire-Adapter. Der im Grunde, ich sag mal, ein Router mit Port. Und ich brauche mal entsprechend Schaltplatine, was man im Grunde so landläufig dann gekriegt hat, OneWire-Ansteuerung plus im Grunde einen Sack voll Sensoren, die man dann braucht, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur. Ich habe hier sowas auch mal mit verbaut, die bekommt man im Grunde, ich sag mal, auch jetzt noch bei Konrad, Größenordnung, ich sag mal 10 Euro das Stück. Das ist eigentlich eine preiswerte Alternative. Die ganze Steuerung hat mich damals im Aufbau, ich sag mal, knapp 150 Euro gekostet, also ich sag mal ein Zehntel von dem ganzen Spaß, was es im Grunde mit einer professionellen Steuerung gekostet. Und muss dazu sagen, nachdem ich dann im Grunde die Spielhanseln vom Weimarnetz ein bisschen ausgesperrt habe, lief das Ding auch stabil. Weil sonst war nach jedem Release-Update von der Weimar Freifunk-Software letztendlich Heizung aus und dann gibt es Schelte von der Frau, wenn sie wieder kalte Füße kriegt. Ja, also Funktion, ich sag's mal so, letztendlich hat in dem Moment noch nicht so die Rolle gespielt, kam dann mehr oder weniger mit dazu. Letztendlich im Grunde geht es darum, Zeitsteuerung zu machen, ich sag mal Abgleich, entsprechende Heizkurven zwischen Sommer und Winter, dass man das ein bisschen im Grunde sauber fahren kann. Das letztendlich im Grunde hat immer mehr, ich sag mal, ein bisschen das Ding aufgebläht, sodass ich mir irgendwann gesagt habe, jetzt ist Schluss mit diesen Kisten und dem kleinen Zeug, jetzt muss es einfach auch eine größere Hardware auch drauf. Und was das Hauptmanko war, Kesselsteuerung, Mischerreglersteuerung waren völlig autark voneinander. Dank Anbindung Freifunk hat das Ding zumindest schon mal mitgekriegt, wenn Sommer-Winterzeitumstellung war. Aber ich sag mal, der Kessel hat davon einfach keine Ahnung gehabt. Da ist man dann runter und hat dann im Grunde Wochenschaltprogramme, Uhrzeit wieder verstellt und alles bitter halbwegs ins Grund zu kriegen. Das hat dann irgendwann, ich sag mal, einfach nur noch genervt und ich sag mal, es musste letztendlich was anderes her. Das ging letztendlich einher, dass ich letztendlich die Steuer, die von der Hydraulik, die Anlage an sich ein bisschen mit umgebaut habe und dort Pufferspeicher dazwischen, die Warmwasserbereitung ein bisschen anders aufgebaut, also nicht mehr klassisch mit einem Speicher gearbeitet, so dass ich dann im Grunde sowieso die Steuerung anfassen musste. Das gehe ich aber dann im Nachgang mal drauf. Anlagenarten, Anwendungsbeispiele, sinnvolle. Ich sage mal, das, was ich rot geschrieben hat, sollte man sich einfach hinter die Ohren schreiben, weil wenn einem die Anlage um die Ohren gefallen ist, steht der Staatsanwalt davor und fragt genau diese Fragen. So, ist die Anlage baurechtlich notwendig, Sicherheitsanlage etc.? Für solche Anlagen bitte nein. Dafür ist einfach ein Raspberry Pi und eine Steuerung, die im Grunde diskret diesbezüglich aufgebaut ist, einfach nicht geeignet. Ja, das sind solche Anlagen, was ich im Grunde mal angeführt habe, Brandmelde, Sicherheitsbeleuchtung etc. oder abnahmepflichtige Anlagen wie eine RWA-Anlage, also Rauch-Wärmeabzugsanlage etc. Ja. Alles andere, ich sag mal, was nicht zeitkritisch ist, problemlos zu realisieren, Heizungssteuerung, da wieder im Grunde Ausnahme, Sicherheitskette vom Gasfeuerungsautomat, lassen Sie die Finger davon. Das sind notwendige Sicherheitskreise, sowas wie Flammbildüberwachung etc., Sicherheitstemperaturbegrenzer. Da gehört es nicht dran rumgefummelt. Das ist in der Regel, ich sag mal, auch in Hardware ausgebildet. Ja. Wer dort rangeht, der kann sich auch gleich einen Zünder bei seinem Haus unten einbauen. Ja. Das ist eigentlich dann vorprogrammiert. Machen Sie dort irgendwo in der Software einen Fehler, dann fliegt Ihnen das Zeug um die Ohren. Da sollte man also tunlichst die Finger davon lassen. Warmwasserbereitung, Sonnenkollektorstörung, das sind alles Sachen, was jetzt im Grunde auch bei mir mit in der Umsetzung ist. Lüftungs-, Klimaanlagen, überhaupt kein Thema. Ja, solange man, wie gesagt, von den Sicherheitsfunktionen mal absieht. Chalusieanlagen, Beleuchtungsanlagen, Bewässerungsanlagen, Gewächshaussteuerung, Mediensteuerung, ich sag mal, da bietet sich so ein Raspberry Pi immer wieder an, im Grunde auch dann Schaltfunktionen im Zusammenhang mit Lichtsteuerung etc. zu übernehmen. Also das sind so die klassischen Anwendungsgebiete, wo man auch, ich sag mal, eine klassische Steuerung einsetzen würde. Ja, und letztendlich dort auch gute, ich sag mal, Erfolge erzielt damit. Sicherheitsfunktionen, Sicherheitsaspekte möchte ich nur streifen, einfach nur mal darauf hingewiesen haben. Wenn Sie so eine Schaltung aufbauen, im Grunde in der Regel geht man davon aus, hier in, ich sag mal, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt haben wir das Problem nicht so. Netzform schreibt uns schon fast einen FI-Schalter vor. Sollte man auch davor haben, 0,03 Ampere, Personenschutz, ich sag's mal so, das Problem beim Strom ist immer, macht klein, schwarz und hässlich. Ja, sollte man also irgendwo einen Personenschutz zumindest schon mal davor haben. Sicherheitsfunktion, hatte ich vorhin schon kurz darauf eingegangen, die Sicherheitstemperaturbegrenzer, Wassermangel, Überdruck etc., was es da alles so in der Heizungstechnik gibt, eigentlich in Hardware auszubilden und man sollte es auch vermeiden, Funktionen, die zwar, ich sage mal, steuerungstechnisch problemlos auf, ich sage mal, ein Pi zu implementieren wären, ich sage mal, auf Krampf dort drauf zu nehmen, wenn man es im Grunde einfacher im Grunde in Hardware ausbilden kann. Ich werde danach auch ein kurzes Beispiel dann im Schaltplan mal geben. Geprüfte Schaltgeräte oder anders haben wir Berührungsschutz, das sind einfach solche Sachen, ich muss hier so in so einem Ding drum rumfummeln können, ohne im Grunde, ich sage mal, eine gewischt zu kriegen. Das heißt, Klemm 230 Volt ist alles abgedeckt. Ja, das sind so grundlegende Sachen, wenn man, ich sage mal, vom Basteltisch dann in der Anlage, die man tatsächlich in einem Haus einbaut, geht, sollte man solche Sachen einfach zumindest mal beachten. Ob man sich die DIN nur jetzt besorgt, aber ich sage mal, unter diesen Stichpunkten auch DIN VDE 0100, das ist so, da gibt es in der Fachliteratur auch im Grunde zum Beispiel so ein schönes Buch, kann man sich in der Bibliothek zur Not holen, ja, DIN VDE 0100 in der Praxis. Das sind einfach mal so die nötigsten Sicherheitsanforderungen, die man so einer Elektroanlage hat, wenn man nicht selber Elektriker ist. Mal zumindest nachgucken kann und ich sag mal, das auch mit einhält. Nicht zu vergessen bei solchen Anlagen, vergessen Sie keine Handbedienebene. Ja, ich sag mal so, es macht sich immer nicht ganz schlecht, wenn der Raspberry Pi irgendwo im Geist aufgegeben hat, zumindest mal zu sagen, okay, ich kann per Hand mal die Kesselsteuerung anwerfen, kann mal den Pufferspeicher vollfahren und setze den Mischer wegen mir auf den Mittelwert und lasse das Ding einfach dödeln. Macht sich ganz gut bei minus 20 Grad draußen und Heizungssteuerung ausgefallen, dass man zumindest die Bude ein bisschen warm kriegt. Weil vorprogrammiert, Stress mit Frau, gibt es sofort hinterher. Ja, also immer dran denken, spart viel Ärger. Grundlagenregler möchte ich eigentlich nur ganz kurz streifen. Ich habe ein grundlegendes Regelschema, was immer wieder eine Anwendung findet dann. Ich habe letztendlich einen Sollwert, was ich dort im Grunde bei den ganzen Anwendungen regeln will, eine Regelabweichung, die ich zum Schluss berechne, Stellgrößen, letztendlich auf dann Mischer oder im Grunde Motoren, Pumpen etc. Letztendlich einen Istwert, ich messe den Istwert wieder und das ganze Prozedere von vorne, damit man im Grunde für so einen Durchlauf ungefähr eine Zeitgröße hat. Bei einer Heizungsstörung sagt man so, ich sag mal 15, 20 Sekunden, ein Durchlauf, völlig ausreichend. Die Anlagen sind in der Regel so träge, ob sie da im Grunde im Millisekundenbereich dahinterher regeln, es interessiert keinen Menschen. Und ich sag mal, die Heizung wird davon nicht warmer und nicht kälter. Also das sparen Sie dem Pi den Stress, der kann es zwar ab, aber können nebenbei für andere Sachen nutzen. Die wichtigsten Regler, die eigentlich so zur Anwendung finden, P-Regler, ist letztendlich im Grunde immer mal zum Regler kurz die Sprungantwort. Wer da im Grunde näheres Interesse dazu hat, gibt es viel Literatur, kann man sich lange vergeistigen damit. Letztendlich im Grunde bei vielen Anwendungen, muss man dazu sagen, auch aufgrund der Kurvenform, die man jetzt hier im Grunde benutzt, Steuerung, Heizung etc., wird immer wieder auf den PED-Regler zurückgegriffen. Ich werde dann noch mal was dazu sagen, was diese Einstellgrößen sind und wie man sich da mehr welche rantastet. Man kann da eine ganze Menge probieren, aber es gibt letztendlich so zwei, drei Schemen, wie man da einfach mal rangeht, was die Einstellung betrifft, dass man im Grunde dort eine vernünftige Größe auch im Grunde dann hinkriegt, ja, von der Abfolge. Letztendlich hauptsächlich eingesetzt werden im Grunde immer wieder, im Grunde, wenn für einfache Vorgänge quasi ein P-Regler oder ich sag mal letztendlich, was implementiert ist bei vielen Steuerungen, ist dann wirklich ein PED-Regler wieder. Und wenn man den I-Anteil nicht sonderlich braucht, dann wird er eben halt auf Null gesetzt. Aber es macht sich kaum einer die Arbeit im Grunde jetzt die anderen Reglertypen. Es gibt zum Beispiel noch PD und die ganzen Abweichungen dazu, wird kaum umgesetzt. Ja, letztendlich hinten dran steht immer da, wie das quasi in einer digitalen Steuerung quasi jetzt einfach immer berechnet wird. Ja, und man findet letztendlich hinten im Grunde immer als Komponente TA die Abtastrate im Grunde, wie in welchem Zyklus Zeit so ein Zyklus durchläuft. Das, ich sag mal, grob zu den Grundlagen. Sensoren, Aktoren. Da gibt es, ich sag mal so, was sich so herauskristallisiert hat, gerade beim Pi, zwei Sachen, was vernünftig sich anbinden lässt. Einmal im Grunde, wo man auch eine ganze Menge Hardware kriegt, muss man dazu sagen. Also man muss immer gucken, wo kriegt man Hardware, die man zum Schluss auch im Grunde vernünftig in eine Verteilung einbauen kann. Also ich sag mal, es gibt solche Platinen, wenn man natürlich jetzt das anfängt, im Grunde, ich sag mal, sowas drumherum zu bauen, da ein vernünftiges Gehäuse, dass man das auf so eine Verteilung auch vernünftig implementiert kriegt, das wird schon immer schwierig. Ja, letztendlich auf dem Basteltisch relativ einfach zu handeln. Ja, das Gleiche betrifft dann im Grunde, wenn Sie es umsetzen wollen, wollen jetzt hier mit den Kontakten, ich glaube, die können sogar 230 Volt schalten, aber man soll es nicht wirklich zumuten. Naja, gut, man muss es lesen können. Aber ich glaube, irgendwas 230 Volt, 5 Ampere, also ich sag mal so, schon von der Größe her würde ich so ein Ding nie 230 Volt, 5 Ampere zumuten wollen. Da sagt man in der Regel im Grunde, ja, 5 Ampere, ja, rein ohmsche Last. Aber wo haben Sie rein ohmsche Last? Also jeder Motor, den Sie anschließen, ist induktive Last. Und da haben Sie nicht viel Spaß mit den Dingern dann. Das dauert nicht lange, dann kleben die Kontakte und dann passiert dann nicht mehr viel. Ja. Das ist eigentlich immer der Knackpunkt bei den Dingern. Letztendlich im Grunde, wenn Sie jetzt hier solche Geräte sehen, das ist im Grunde bei E-Service Online zum Beispiel, gibt es die als fertige Module. Die geben, glaube ich, auch an, ich muss mal wieder mal schmulen hier, ach, irgendwo haben sie es draufgeschrieben. Ich glaube, sogar 10 Ampere geben die an für die Dinger. Aber, wie gesagt, rein ohmsche Last. Und vergessen Sie es einfach, mit rein ohmscher Last haben Sie nirgendwo. Da gibt es im Grunde, ich sag mal, von Mannweier ganz gute Anbindungen. Entweder macht man das wie, ich sag mal, bei den einfachsten Sachen mit diesem Dongle, im Grunde USB-Adapter, kriegt man im Grunde in der Regel so für knapp 30 Euro. Oder was ich jetzt im Grunde viel verwendet habe, im Grunde ABB Electronics. Das ist eine englische Firma, die quasi Module herstellt, die man im Pi über die Schnittstelle sauber andocken kann, wo man dann entsprechend auch den Wannmeyer-Bus rausführt. Es gibt dort eine ganze Menge Sensoren und Aktoren dafür. Ich habe hier auch mal ein paar noch mitgebracht. Mal gucken, wo die Reste hier geblieben sind. Ja. Also im Grunde zum Beispiel, was so Umweltsensoren sind, kriegt man relativ brauchbare, auch was die Genauigkeit betrifft, feuchte Temperatursensoren. Sowas kann man sich im Grunde dann durchaus auch schon irgendwo in der Wohnung montieren. Das gibt ein vernünftiges Bild, die kriegt man vernünftig angeschlossen. Ja, also sie kriegen im Grunde ganz gut Aktoren. Das ist, na gut, das ist dann das Nächste, da müssen wir noch ein bisschen hüpfen hier. Temperatursensoren, für Tauchhülse. Sie kriegen solche Geräte auch ganz vernünftig für im Grunde als Anlegefühler etc., sodass man dort eine relativ große Bandbreite abdecken kann. Nachteil von dem OneWire-System ist eigentlich, es ist relativ langsam und bei größeren Busausdehnungen auch störanfällig. Also ich sage mal so, EMV spielt dort schon ganz schnell eine Rolle und getrennt von Starkstrom verlegen, sollte man ja rein sowieso machen nach DIN-VDE, aber letztendlich, man kriegt da sehr schnell Störeinflüsse rein und bei längeren Ausdehnungen von dem Bus letztendlich auch immer wieder mal Fehler beim Auslesen der Sensoren, was bei denen sowieso nicht die schnellsten sind. Man sagt, man kriegt bei den Dingern, wenn man sich Mühe gibt, so alle 15 Sekunden ungefähr einen neuen Wert. Ja. Wenn das, zwei, dreimal schief geht, weil sie längere Dinger haben, dann läuft ihnen so eine Steuerung auch mal ganz schnell weg. Also das muss man dann irgendwie abfangen. Und für ein bisschen zeitkritische Sachen, wo man sagt, na gut, ich möchte dann wenigstens, ich habe eine Kesselsteuerung und wenn der obere Grenzwert erreicht ist, dann soll die auch im Grunde zeitnah abschalten und nicht erst nach 2 Minuten. Ja, dann habe ich sehr schnell gemerkt, wenn man größere Ausdehnung hat, dann sind die OneWire-Fühler einfach zu träge ein bisschen. Ja, und die Anfälligkeit, dass man da vernünftige Werte kriegt. Letztendlich muss ich mal wieder zurückgehen, Ankopplung über I²C-Sensor, also Module. Da gibt es dann relativ brauchbare Module. Einmal ist hier, glaube ich, auch mit dargestellt, Modul, einmal zum Beispiel so ein 32, das ist hier mit verbaut, 32 I.O. Die können Sie wahlweise Input, Output programmieren. Ja, das ist eigentlich, vom Umfang her relativ erquicklich schon. Oder was hier noch mit drauf sitzt, das ist im Grunde ein 8-Kanal-AD-Wandler. Und dort dann im Grunde klassische Fühler, PD100, PD1000 etc., Temperaturfühler dort anschließen. Es gibt dort auch vom PFAS.org ein relativ gutes Modul, wenn man reine Schaltfunktionen oder Eingaben dort letztendlich nur tätigen will. Alles, was dann geht, im Anschluss, Umweltsensoren und so weiter, was in der klassischen MSR die Schnittstellen 1 bis 10 Volt bedient oder 0 bis 24 Milliampere, dort wird es dann immer, sehr schnell eng. Dort muss man gucken, was man dort vernünftig kombinieren kann. Da ist in dem Fall jetzt zum Beispiel hier letztendlich der AD-Wandler benutzt worden. Das ist zum Beispiel ein klassisches PT1000 als auch wieder für Tauchhülse, Temperaturfühler. Und ich brauche dazu aber einen vernünftigen Messwandler, der mir das Signal dann umsetzt. Der AD-Wandler hat einen Eingangsbereich von 0 bis 5 Volt. Wobei man sagen kann, 5 Volt macht er eigentlich nicht wirklich dann. Also es ist irgendwo zwischendrin vernünftiger Wert. Und ich muss das vernünftig umsetzen. Also ich brauche letztendlich immer wieder so einen Messwandler dazu. Da muss man dazu sagen, da muss man ein bisschen gucken. Letztendlich, ich habe mir die Dinger als Bastelsatz quasi geholt. Muss man sich selber zusammenlöten. Was Vernünftigeres habe ich da nicht gefunden. Es gibt vernünftigere Sachen, aber die haben dann gleich wieder Preise. Das schreckt eigentlich vom Selberbauen ab. Also wenn Sie für einen Messwandler 60, 70 Euro bezahlen, und gehen Sie mal davon aus, in der gängigen Heizung, Sie brauchen 5, 6 Fühler, haben Sie dort locker verbaut, dann ist eigentlich der Punkt, was wir vorne hatten, Motivation, Kosten dahin. Dann kommt zum Schluss maximal der Spaßfaktor, sagen wir, okay, ich will es einfach machen. Gut, ist mir dann egal, was es kostet, aber das ist die andere Sache. Letztendlich das Umsetzen, draufgehen, Bausätze waren dann Größenordnung, für knapp 10 Euro ist man dabei. Plus Arbeitsleistung, was man reinsteckt, aber beim Selberbauen, guckt man da nicht ganz so drauf. Hier waren wir schon gewesen. Dann will ich erstmal kurz zum Vergleich mit professionellen Steuerungssystemen gehen. Da, die richtig professionellen Steuerungssysteme, ich habe jetzt im Grunde einmal zum Beispiel Wago PFC 200, dort mit abgebildet. Ich habe den Vorgänger mal her. Hier, das ist im Grunde auch eine Vagosteuerung, der Vorgänger. Hier ist noch im Grunde im X86er ein Pentium verbaut. Was bei diesem Steuerungssystem eigentlich, sagen wir mal so, und da sieht man ganz schnell, was der Unterschied eben zum Pi ist. Sie haben dort hier im Grunde entsprechend für jedes, ich sage jeden Anwendungsfall, ob das Analogeingänge, digitale Eingänge, digitale Ausgänge sind. Ich sage mal, vernünftige Klemmen lässt sich modular aufbauen, so ein System. Und ich sage mal, diesen ganzen Prozedere, was ich vorhin im Grunde schon mal angeführt gesagt habe, Schutzmaßnahmen, Berührungsschutz etc., das ist einfach gewährleistet, klar. Für so eine Steuerung kriegen Sie eine entsprechende Zulassung auch dazu. Ja, und das muss einfach auch mit gewährleistet sein. Wenn man mal guckt, was dann, ich sag mal so, an den Steuerungen verbaut ist, prozessormäßig, dann sind die Dinger doch in der Regel arm dran. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sag mal, wenn man das dann im Vergleich zum Pi sieht, ja, da kommt der Avago, glaube ich, noch ganz gut dabei weg. Wenn Sie sich die Werte mal so angucken, wenn Sie sich so eine Eden-Steuerung angucken, naja, das ist schon was Langsameres, was dort im Grunde zugange ist. Wobei, ich muss dazu sagen, die Prozesse, die drauf laufen, kommen in der Regel gut damit klar, sofern man nicht anfängt, im Grunde jetzt große Visualisierung dort drauf packen zu wollen. Dann stirbt man in der Regel, ich sag mal so, mit dem Speicher, auch teilweise, wenn es dann darum geht, die Anwendung verschlüsselt bringen zu wollen, was in der Haustechnik nicht so ganz üblich ist. Also in der Regel können Sie im Grunde mit einer Haustechniksteuerung, wenn Sie wissen, wo die dranhängt. Und es gibt genügend Beispiele, wo Steuerungen selbst von Kraftwerken am schnöden Schlindernetz hängen und ich sag mal, Sie können dort im Grunde drauf gehen und den einfach mal den Generator abschalten. Gibt es zur Genüge. Sicherheit ist dort im Grunde nach wie vor ein Fremdwort in der Branche. Also wenn Sie dort im Grunde auch große Player dort anrufen und sich fragen, im Grunde es steht in Datenblättern nichts drin, ist Verschlüsselung möglich etc. Die haben im Grunde eine Webschnittstelle, das ist jetzt mittlerweile gang und gäbe. Oder na, Smart Home, brauche ich nicht im Grunde weiter was dazu sagen, das ist Fehler vorprogrammiert. Letztendlich Verschlüsselung ist dort absolut Fremdwort. Und wenn Sie die darauf ansprechen, so nochmal die klassische Antwort, haben wir noch nie gemacht. Wozu brauchen wir das überhaupt? Kann ich nur sagen, meine Heizung ist meine und ich würde gern auch, dass sie anbleibt im Winter und nicht mir irgendjemand abschaltet. Da ist die Heizung zu Hause sicherlich noch das geringere Übel, aber wenn Sie vorstellen, dass Sie solche Steuerungen, ich sag mal, in Museen etc. einbauen und ich sag mal, um vielleicht nur ein Beispiel zu sagen, man braucht in einem Museum nicht im Grunde eine Einbruchmeldeanlage knacken, würde ich mir nie zutrauen, viel zu aufwendig, viel zu viel Arbeit. Aber ich sag mal, kommen Sie an die Haustechniksteuerung ran von so einem Gebäude, können Sie, ich sag mal, so eine Einbruchmeldeanlage mit Temperatur hoch, Temperatur runter so stressen, dass die irgendwann auslöst und dann kommt wieder der schnöde Faktor Mensch ins Spiel. Nämlich der Wachschutz, dem das einfach nervt, das dritte Mal in der Nacht die Anlage ausgelöst, der nimmt garantiert die Linie raus. Und dann haben Sie genau das erreicht, was Sie wollten. Ja, also deswegen gehören solche Anlagen auch unter einem gewissen Geschütz gestellt. Und letztendlich im Grunde diese Sachen implementiert, was ich sage, bei den Maschinen dann in der Regel wenig der Fall ist. Bei den Nachfolgermodellen hier ist es im Grunde bei Avago mit drin. Im Vergleich dazu mal eine Steuerung letztendlich, wo schon mal ein bisschen Hardware vernünftig drumherum gebaut wurde. Pixten, im Grunde letztendlich, wo schon der Pi mit letztendlich fast mit implementiert ist. Und wenn man sich dann mal so die Daten vom Pi 3 aktuell, eine CPU 1,2 GHz Quad-Core, ein ARM mit 64-Bit. Zurzeit läuft es im Grunde das System in der Regel noch auf 32-Bit-System. Wir sind aber gerade dabei, das umzustricken. Wenn man sich die Daten mal anguckt, dann verblassen die anderen Steuerungen natürlich kläglich dahinter. Was bei den Dingen eben einfach fehlt, professionelle Anbindung ans Feld, an die Feldebene. Das ist eigentlich so der Unterschied. Und womit die Hersteller letztendlich von professionellen Systemen immer noch nach wie vor kräftig die Werbetrommel rühren und eigentlich letztendlich von solchen, in Anführungszeichen, Bastellösungen abraten, ist eigentlich, ich sag mal, dass in der Regel die Systeme, die drauflaufen, Realtime-Prozesse sind. Wobei, ich sag mal, bei Avago kenne ich das zum Beispiel, die arbeiten mit einem System, der Codesitz für die Programmierung da drauf. Und letztendlich ist dieser Prozess wieder im Grunde ein einzelner Prozess quasi, also die eigentlichen Haustechnikprozesse laufen in einer Runtime-Umgebung der Codesys. Und wenn Ihnen die Codesys abschmiert, nützt Ihnen die ganze Realtime im Grunde auch wieder nichts, weil die ganze Steuerung ist trotzdem tot. also weil diese Staffelung nicht gemacht wird. Also dieses Verkaufsargument zieht da nicht wirklich. Andersrum, ich sag mal, man kennt das vielleicht noch aus der Netzwerktechnik. Es gab vor vielen, vielen Jahren, als ich mit der Planung so mehr wie angefangen habe, diesen Hype ATM, ATM bis zum Arbeitsplatz, Gewährleistung Transportgüte. Und ich sag mal, in dem Moment, wo das Ethernet, quasi Gigabit Ethernet etc., ich sag mal, eingeführt war, hat ATM in dem Fall schon gar keine Rolle mehr gespielt, weil mich hat es eigentlich nicht mehr interessiert, ob das Ding, ich sag mal, eine Sekunde früher oder später ankommt. Ich habe so viel Bandbreite auf dem Netzwerk mittlerweile, dass eigentlich mir das egal ist. So, und das, dieser Prozess eigentlich kann man mittlerweile im Grunde bei den Steuerungen auch erkennen, dass das Argument einfach nicht mehr zieht, weil das Ding langweilt sich im Grunde so ein Pi in der Regel zu Tode bei so einer Steuerung. Ja. Und ob da ein Prozess mehr oder weniger braucht, letztendlich kann man solche Sachen dann auch sauber abfangen, indem man, ich sag mal, dort am Hardware-Watchdog sich einbaut, den auch selber macht, letztendlich im Grunde im einfachsten Fall bei einer Steuerung hergeht, ich sag mal, an einem Ausgang quasi zeitgesteuert einfach mal einen Puls rauslässt, den lässt man draußen auf dem Zeitrelais klickern und sobald das Zeitrelais, ich sag mal, nicht mehr seinen Impuls schön kriegt, dann wird einmal kurz hardwaremäßig durchgezogen, wie es so schön heißt, einmal Reboot und alles wird gut. Das ist, ich sag mal so, die klassische Lösung, letztendlich funktioniert garantiert. Das mal so zum Vergleich, letztendlich zu den professionellen Systemen. Dann kommen wir schon mal zum konkreten Beispiel letztendlich. Das ist mal so ganz grob im Grunde ein Hydraulik-Schaltplan letztendlich von der Anlage, was im Grunde letztendlich ich damals zu Hause jetzt umgesetzt habe dazu. Klassischen Kessel, ein Gasbrenner, einstufiges System. Ich sag, wollte ich auch nicht wegschmeißen, weil das Ding funktioniert einfach nach wie vor gut, tut seins. Wirkungsgrad von den Dingern ist, solange sie das Ding im Grunde 100% brennen lassen, optimal. Ja, dann sparen sie im Grunde, ich sag mal, genauso viel, als wenn sie dort eine Brennwerttherme hinbringen, weil die Brennwerttherme arbeitet ja nur in dem Fall, ich sag mal vom Wirkungsgrad besser, wenn sie die wirklich im Brennwertbereich fahren können. Sobald sie warm Wasser machen oder irgendwas, wo sie im Grunde, ich sag mal, über 30, 35, 40 Grad hinausgehen müssen, vergessen Sie eine Brennwerttechnik, dann ist mit Brennwerttechnik nichts mehr zu holen, weil dann muss die letztendlich auch hochfahren und dann kommt sie automatisch aus dem Bereich raus, wo sie quasi die Kondensatwärme des Abgases mit nutzen kann. Also es ist graue Theorie, dass man dann mit dem Kunden dann einen Haufen spart. Ja. Ich habe mir letztendlich gesagt, wenn ich dort hinten einen Pufferspeicher dran packe, dann kann das Ding, wenn der runter ist, einmal 100% und dann macht er, bis das Ding voll ist und dann wieder aus und Ruhe hat es. Ja. Das macht das Ding jetzt noch 2-3 Mal am Tag und dann ist es eigentlich gut. Und damit läuft das Ding quasi immer in einem optimalen Arbeitspunkt. So, dahinter im Grunde letztendlich dann im Grunde die Warmwasserbereitung. Das ist ein bisschen, naja, kann man sich eigentlich vorstellen, ist ein Durchlauferhitzer, wenn Sie so wollen, aber nicht elektrisch betrieben, wie man das landläufig so kennt, sondern einfach nur mit Warmwasser betrieben. Ja, Sie haben unten die Ladepumpe P2, oben Zirkulation und ich sage, wenn man über den Wärmetauscher guckt, da ist, guckt ein so völlig unscheinbar so ein kleiner Magnetschalter an. Der macht nichts anderes, als in dem Moment, wenn ich oben Wasserhahn aufdrehe, schmeißt der mir im Grunde, ich sage mal, unten die Ladepumpe P2 an und die Zirkulationspumpe. Und damit kommt quasi dieser Wärmetauscherprozess einfach in Gange und damit hat man relativ schnell warmes Wasser dann. Man umgeht dort im Grunde auch diese ganzen Geschichten, ich sage mal, Legionellenprüfung etc., Prüfung der Anlagen, weil man A, keine Speicheranlage mehr hat, für die das zutrifft, ja, Durchlaufanlagen zählt das nicht und spart sich diese ganzen Prüfungen, dass man sobald, wenn man Speichergröße über 300 Liter kommt, hätte man ja im Grunde immer diese Prüfung zu machen. Ja, das spart man sich mit sowas ein. Danach klassisch im Grunde Mischerheizkreis und das, was hier so als Erweiterung dasteht, das ist im Grunde letztendlich, da sollen im Grunde noch Sonnenkollektoren drauf, die im Grunde, ich sag mal, dann hier im Sommerbetrieb quasi Warmwasserbetrieb dort im Grunde gewährleisten und im Winter eine Zuheizung bringen. Elektrisch das Ganze, das ist im Grunde mehr oder weniger mal im Kleinen hier das Ganze, wie es hier so aufgebaut ist. Das ist ein bisschen schlecht lesbar, aber kurz. Also Raspberry Pi dort angedockt im Grunde. Ist jetzt hier nicht mit drauf, ein Realtime-Clock-Modul. Das gibt es im Grunde auch jetzt einfach mit draufstecken. Das Türmchen können Sie hier also, ich will nicht sagen beliebig erweitern, aber das kann man sich austoben damit, dass das Ding eine vernünftige Hardware-Uhr hat. Geht auch ohne, dann muss er sich halt vom Netzwerk die Uhrzeit holen, ist bei dem Ding nicht unbedingt das Problem. Ein 8-Kanal-Analog-Eingang und 32 IO, wobei das, ich sag mal, dann schon reichlich betrieben ist. An dem Analog-Eingang hängt im Grunde, das ist hier immer dargestellt, die Messverstärker quasi immer dran, plus dann entsprechend Fühler. Ja, bei längeren Strecken immer aufpassen, die Fühler nicht über Zweidraht anschließen, also dann im Grunde wirklich als Dreidraht, also entsprechend oder Vierdraht ansteuern, dass sie letztendlich den Messfehler über die, ich sag mal, Verbindungsstrecke quasi dann entsprechend.
Was sind längere Messstrecken?
Längere Messstrecken, ich sag's mal so, alles was über die Anschlussschnur des Dings hier hinausgeht, weil da habe ich nur die zwei Drahtel, sollte es mal eigentlich schon machen. Ja. Weil, ich sag mal so, in der Regel haben sie im Grunde, wenn sie irgendwo einen Außenfühler vertraten, mal locker im Grunde, ich sag mal so 15, 20 Meter wieder dazwischen. Das ist schon eine Einflussgröße, die man einfach, uns ist, ich sag mal, ziehen sie eine Strippe, eine Telefonleitung oder irgendwas, mit zwei Adern nur, die werden sie schon kaum finden. Also, ich sag mal, ein 2x2, JY, STY, das ist schon das Kleinste, was sie so auf dem Markt kriegen. Da haben sie schon vier Adern. Da können sie schon dermaßen rumschmeißen mit den Adern, dass sie da im Grunde genügend uns auch vernünftig anschließen können. Grund ist letztendlich einfach, dass die Messwerterfassung getrennt von der Stromversorgung quasi geführt wird. Das ist einfach der ganze Clou dabei, sodass ich einfach dann den Messfehler dadurch ausschließe. Jetzt kommen wir mal zu dem Ganzen für die Elektrotechniker unter Ihnen, wo es um harten Strom geht. Da will ich einfach mal kurz dazu sagen, was letztendlich als Erläuterung auch bildet man lieber eine Hardware aus, was lässt man im Grunde die Software machen. Hier einfach mal, ich sag mal, grob den Schaltplan der Verteilung. Sie sehen es im Grunde, ich sag mal, wenn Sie, man kann es ein bisschen schlechter legen. Als erstes ist im Grunde die Ansteuerung der Pumpe. Quasi kommt von der Relaisplatine dann, geht nochmal auf ein vernünftiges Relais-Installationsschütz, was man dort nimmt, dass dann letztendlich die Pumpe geschalten wird davon. Das heißt, ich benutze eigentlich die Dinger in der Regel und Grunde steuere die ganz normal mit 24 Volt an, die Relais. Und das sind Universal-Relais, die sind von, ich glaube, 12 Volt bis 230 Volt oder ich glaube sogar mehr, 250 oder irgendwas. Ja, da können Sie die im Grunde Universalspannungseingang quasi belasten. Das sind verlustfrei schaltende Relais, und aber letztendlich im Grunde, die machen dann wirklich 10 oder 16 Ampere und können Sie sicher sein, die Kontakte tragen es auch und über längere Zeit. Ja. Wobei, ich sag mal, der Riesenstrom ist es eigentlich nicht mehr bei den Pumpen, weil, ich sag mal, permanent erregte Pumpen, diese sogenannten Energieeffizienzpumpen, eigentlich doch einen relativ kleinen Strom haben, aber es ist nicht zu vernachlässigen bei den Geräten der Anlaufstrom. Ja, Sie haben doch durch die Elektronik in der Regel und den äußeren Magnetkreis sogenannten Raststrom, Aufmagnetisierung des ganzen Systems. Und der ist eben auch mal locker 10- bis 15-fache von im Grunde im normalen Strom, der die Pumpe zieht. Und letztendlich muss das im Grunde so einen Schütz schalten können. Also man kann nicht einfach nur Typenschild gucken, das Ding hat nur 5 Watt, kommt das kleine Relais damit klar. Das ist man täuscht sich immer davon. Das Gleiche im Grunde haben sie dann immer, wenn sie mal Beleuchtungssteuerung machen damit, LED-Treiber zum Beispiel, das klassische Beispiel. Das Ding hat vielleicht 50 Watt. Denkt man sich, kann man vernachlässigen, aber die Dinger haben eben mal locker, ich sag mal, 150 Ampere im Einschaltmoment. Und das müssen sie erstmal irgendwo wegfackeln. Ja, die Sicherung in der Regel nimmt es weg, weil die ist einfach träge genug. Die nimmt die erste Kurve weg, aber ich sag mal, so ein Schütz über den Kontakt, Lichtbogen, der da stehen bleibt, macht ihnen das Ding ruckzuck kaputt, wenn der Kontakt es nicht ab kann. Das Zweite ist im Grunde, da kommen wir schon mal, was man letztendlich in Hardware auch ausbilden sollte, einfache Sicherheitsfunktionen. Das ist letztendlich der Mischer, das ist ein reiner 230-Volt-Mischer, den ich betreibe, Rechts-Links-Lauf, also was dort im Grunde zur Anwendung kommt. Dort sollte man im Grunde nicht der Software überlassen, sondern dem Motto, dass ich Rechts-Links-Lauf quasi gegeneinander verriegel. Das Ding funktioniert mal irgendwann nicht und jagt im Grunde auf beide Eingänge im Grunde, oder Ausgänge im Grunde das Signal raus und dann streitet sich der Motor, ob er rechts oder links läuft. Das nimmt er ihn irgendwann übel oder es knallt und die Sicherung kommt, wenn sie gut sind. Ja, man kann das aber letztendlich, ich brauche sowieso zwei Schütze zur Ansteuerung, wird dort einfach mit dem Wechsler genommen. Sie sehen das im Grunde, es wird vom ersten quasi oben von der obersten Sammelschiene von 230 Volt, L1-Schiene, quasi einfach durchgenommen, auf dem zweiten quasi als Eingang. Das heißt, wenn der erste geschalten ist, dann können Sie an dem zweiten schalten, wie Sie wollen. Der wird im Grunde nie die 230 Volt nach hinten durchschalten können. Ja, einfache Verriegelung gegeneinander. Sowas soll bitte einfach in Hardware erfolgen. Was haben wir als nächstes dort? Jetzt muss ich selber mal gucken hier. Das ist die Kesselfreigabe. Das ist im Grunde Kesselsteuerung einfach nur letztendlich die Freigabe, dort Anforderung an den Kessel. Arbeitet in der Regel mit 230 Volt. Deswegen hier auch nochmal einfach darüber geführt, dass da auch im Grunde mit 230 Volt Schütz dahinter sitzt. Die nächste Funktion eigentlich ist letztendlich Warmwasserbereitung. Oh. Grüne, rote. Gut, na, dann nehmen wir doch glatt die. Ein bisschen Gas geben hier. letztendlich im Grunde Warmwasserbereitung zum Beispiel. Es ist letztendlich, man kann diese ganze Geschichte, was ich Ihnen vorhin erklärt habe, im Grunde anlaufen, sprich, ich habe einen Eingang, taste meinen Magnetschalter ab, tue meine Ladepumpe anschalten, tue die Zirkulationspumpe anschalten, könnte ich klassisch über einen Raspberry steuern. Aber warum soll ich mir den Aufwand machen? Das ist letztendlich relativ einfach. Ich kriege vom Raspberry hier eigentlich hier nur hier die Freigabe. Das heißt, Warmwasserbereitung ist an oder ist nicht an. In dem Moment kommt, im Grunde kriegt die Pumpe 230 Volt durchgeschalten und letztendlich die eigentliche Ansteuerung der Pumpe, das ist im Grunde eine, mit einem, ich glaube, 0 bis 10 Volt Eingang. Letztendlich schalte ich hier eigentlich über ein Zeitrelais. Das ist eigentlich nur ein Relais, was abfallverzögert ist. In dem Moment der Magnetschalter, das ist hier unten mehr oder weniger da, ist er mal kurz dargestellt im Plan. Da tut mir quasi das Relais kurz antakten und ich sage mal, ich habe es jetzt bei mir so eingestellt, 15 Sekunden läuft das Relais nach, jagt mir in dem Fall im Grunde hier auf die Pumpe quasi die Ansteuerung drauf. In dem Fall auch, ich sage mal, die Pumpe ist eigentlich geregelt von 0 bis 10 Volt. Das heißt, ich könnte entsprechend abhängig von der Wassermenge, die hinten abgenommen wird, eigentlich die Ladepumpe auch hoch und runter fahren. Kann man eigentlich vergessen, bringt nicht allzu viel, habe ich festgestellt, kann man also auch sein lassen. Ich habe mich dann geeinigt, weil ich es sowieso als Netzteil dran habe, 5 Volt, halbe Leistung reicht, also kriegt das Ding im Grunde jetzt einfach im Grunde hier von der Schiene und 5 Volt durchgeschalten auf die Pumpe, die läuft mit 50% das Ganze 15 Sekunden nach und danach geht das Ganze wieder aus. Das Ganze könnte man problemlos auch auf dem Raspberry nachbilden, aber warum soll man es? Und das funktioniert immer. So, das sind im Grunde letztendlich nur noch mal kurz die Netzversorgung, was man da dran hat. 5 Volt von Raspberry, letztendlich die 12 Volt im Grunde für den Messwandler hier. Man kann die auch an den 5 Volt hängen, aber das Problem ist immer bei den Messwandlern Spannungsstabilität und sobald das im Grunde durch Belastung schwankt, dann schwankt die noch hinten der Messwert. Software, mal ganz kurz im Grunde, wie das Ganze aufgebaut ist. Das ist letztendlich modular. Ich habe im Grunde ein Startsteuermodul. Und für jedes der einzelnen, ich sag mal, Prozesse, die da quasi laufen, einen eigenen Task oder ein eigenes Modul, was im Grunde, ich sag mal, sich auch wirklich nur um diesen Prozess kümmert. In der Regel interagieren die eigentlich überhaupt nicht miteinander, weil, ich sag mal, eigentlich kaum da irgendwo Berührungspunkte. Übergang letztendlich dann aufs Feld, letztendlich kümmert sich dann hier unten im Grunde ein Socket-Server, der sich dann eigentlich darum kümmert, dass ich letztendlich von den Modulen spreche ich quasi immer den Socket-Server nur an, sodass ich mich mit dem eigentlichen Hardware-Geraffel im Hintergrund eigentlich mit der eigentlichen Programmierung nicht mehr befassen muss. Das macht der Socket-Server letztendlich, der dann im Grunde, ich sag mal, immer fällt, entsprechend die Aktoren ansteuert oder entsprechend das zurückgibt. Konfiguration des Ganzen, das habe ich mir komplett in eine XML gepackt. Das hat sich ganz gut bewährt. Wo man die ganzen Konfigurationen reinpackt. Hier letztendlich im Grunde erstmal grundlegende Sachen. Zum Beispiel hier noch im Grunde einen OneWire-Server, den benutze ich zwar jetzt auf der Anlage bei mir nicht mehr, aber hier nochmal mit bemerkt. Und zum Beispiel jetzt für die Kesselsteuerung mal, ich sag mal, die ersten Sachen so. Letztendlich, man findet dann immer wieder im Grunde zum Beispiel Fühlerwerte, was man dann gesehen hat, die Vorgabewerte, das heißt, auf welchen Socketwert gehe ich, wo sitzt der Fühler drauf, was muss er abfahren und im Grunde dann entsprechende Vorgabewerte. Das sind im Grunde S1 bis S3 im Schichtenspeicher zum Beispiel 3 nach die entsprechenden Ebenen, dort im Grunde Vorgabewerte. Und darunter finden wir dann letztendlich noch Betriebszeiten und dann letztendlich auch Einstellwerte. Die Module selber, dazu, im Grunde, was jetzt zurzeit dort drauf läuft. Das sind entsprechend die einzelnen Module, die da im Grunde jetzt verwendet werden. Vergessen Sie bei solchen Sachen auch nicht, im Grunde, deswegen steht es auch unten nochmal drin. Störung, das ist zwar, kann man machen, braucht man nicht, aber wenn der Schornsteinfeger das erste Mal vor Ihrer Anlage steht und sucht seinen Knöppel, wo muss er draufdrücken, das sollten Sie ihm gönnen, sonst haben Sie schon den ersten Feind von Ihrer Anlage. Ja. Letztendlich mal, wie ist das umgesetzt? Das ist im Grunde mal so einfach wild drauf los fotografiert. Eigentlich, man merkt eigentlich, wenn man, in dem Moment, wo man das vernünftig aufbaut, ich habe jetzt hier mal die Abdeckung auch überall gemacht, Sie sehen es auch, ich dachte eigentlich zum Anfang schon, ich habe mir eine relativ große Verteilung gegönnt. Ja. Aber letztendlich ist sie nicht allzu groß geworden und Platzreserve, was man üblicherweise im Verteilungsbau hat, 25%, Sie werden sehen, die sind einfach nicht mehr da. Also man unterschätzt sich da ganz schnell bei sowas. Gut, so, jetzt wollte ich eigentlich noch mal kurz...
Wir haben jetzt noch ungefähr 5 Minuten, damit wir, also inklusive Hortenende, dass dann die
Teilnehmer oben Raum wechseln können oder so. Dazu muss ich aber wirklich das Ding mal wieder hier umkriegeln. Da müssen wir was sehen hier. Da müssen wir mal kurz irgendwo was nehmen. Da muss irgendeiner herhalten hier. Na, ich probiere es jetzt einfach mal, dass wir den hier auf den Raspberry drauf kommen. Das heißt, ich kann mal erstmal das Ding hier. So, die Optik wechseln, sonst wird das gar nicht. Den müssen wir einfach mal klauen hier. So. Dann reagiert er wieder nochmal. Nein, ich krieg's nicht umgeschalten wieder. Nichts. Kriegen wir nicht umgeschalten. Lassen wir doch mal kurz. Können wir auch noch nebenbei beraten, brauchen wir einfach.
Bei dem hochspannenden Thema könnte ich jetzt auch noch stundenlang zuhören, das ist eigentlich eine feine Sache. Wir entscheiden uns jetzt noch für vier Fragen.
Fragen nebenbei und genau. Sobald ich es hier nebenbei noch zu laufen kriege, ich versuche es mal mit Multitasking, aber dann gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Eventuell nochmal.
Okay, also geht los mit Fragen. Ich komme mit dem Mikrofon hin, wenn ihr noch was möchtet. Keiner traut sich, seinen Heizkessel zu steuern. Ich hätte auch Angst.
Gucken, ob wir das hier wenigstens hinkriegen. Na, gut, das Netzwerk geht wieder nicht hier. Das Netzwerk geht auch nicht hier. Keine Verbindung. Können wir das nochmal probieren, ob wir den hinkriegen? Ich dachte, der geht wenigstens hier drauf, dass der die Verbindung kriegt, aber kriegt keine Verbindung. Okay, müssen wir. Nee. Die Verbindung
gibt es auch nicht hier. Dann vielen Dank an Holm für diesen interessanten Vortrag.